Geschichten und so weiter und so fort. Jeder dieser Gefallenen, also die Gestalten, der deutsche Frontsoldaten, ist heute lebendiger als je. Und was kommt daher, dass er als Gestalt der Ewigkeit angehört, der Bürger aber gehört nicht der Gestalten an, daher frisst ihn die Zeit, auch wenn er sich mit der Krone des Fürsten oder mit der Purpur des Feldherrn schmückt. Also die einzige wahre Revolution ist die deutsche Revolution. Nun, sieht die Rhetorik ein bisschen so wie die sowjetische in der Zeit, aber sehr, sehr nationalistisch betont. Wenn man jetzt aber mit Karl Schmid und viele andere vergleicht, und das wurde sofort bemerkt, als dieser Schrift erschien, auch von den Gegnern von Jünger, das sieht alles auf der einen Seite sehr stark nationalistisch, auf der anderen Seite überhaupt nicht nationalistisch aus. Und in der Atmosphäre damaliger Zeit war sofort begriffen. Weil der deutsche Frontsoldat und Deutschtum und das Reich sind nur sozusagen die Figuren oder die Gleichnisse für eine Gestalt, die sogar eine überhistorische ist und die keine bestimmte nationale Verankerung hat. Sofort wurde über Jünger geschrieben, dass die wahren Interessen Deutschland, die realen Interessen Deutschland im völlig gleichgültig sind, was auch wahr ist, ja, selbstverständlich. Wenn man das Buch liest, das begreift man absolut. Dass er völlig undeutsch eigentlich denkt. Deutschland wird für ihn sozusagen ein Symbol oder eine Figur oder eine Verkörperung eines Prinzips, das absolut abstrakt ist. Und ist nur so weit interessant, dass Deutschland diese Fähigkeit hat, dieses Prinzip zu verkaufen. Hat sie diese Fähigkeit nicht, ist ja auch nicht interessant. Und das ist im Grunde der Ethos des Nationalsozialismus. Ja? Das war sehr oft vermerkt, dass gerade die nationalsozialistische Führung und die intellektuelle Schicht extrem gleichgültig war, sozusagen der realen Schicksal des Landes gegenüber. Das Land wurde auch nicht verwaltet, sozusagen, in dieser Zeit, sondern nur eingesetzt für die höheren Ziele. Und an einer Stelle sagt Jünger eigentlich, das ist eine sehr gelungene Formulierung, das hat gesagt, wir sind nicht die Gegenspieler der Zeit, als viele uns bezeichnen, also sozusagen Reaktionäre. Wir sind nicht die Gegenspieler der Zeit, sondern wir sind Wabankspieler der Zeit. Und das ist wirklich war, das heißt sozusagen, das Land wurde eingesetzt mit dem Ziel, etwas zu gewinnen. Und etwas zu gewinnen, sicherlich nicht die Souveränität und sicherlich nicht neue Verträge und sicherlich nicht neue Eingliederung in die Gesellschaft, sicherlich nicht die neue Eingliederung in die Weltgesellschaft oder was auch immer, das ist alles von Anfang an abgelehnt, ja, sondern für einen Zeitalterwechsel, ja, im Grunde. Für die Entstehung des neuen Menschentums überhaupt. Und das Land wurde nur ein Mittel benutzt. Und das ist eben sozusagen, die Menschen sind nur die Mittel. Und das ist hier ganz klar formuliert. Nun, wie ist es aber mit diesem Menschen, neuen Menschen? Also, dieser neue Mensch ist Produkt eine Kreuzung zwischen Übermenschen und einem Ameisenhaufen. Das sagt, dass das sozusagen der Gestalt der Arbeiter, des Arbeiters, ist aufgetreten bei Nietzsche als eine titanische Überanstrengung des Einzelnen auf der einen Seite und als das Ameisenhaufen sozusagen völlige Unterwerfung des Einzelnen zum Ameisenziel auf der anderen Seite. Und was wir brauchen, ist sozusagen ein übermenschlicher Ameisenhaufen. Ja? Das heißt, nicht Ameisen kaufen mit über Ameisen, ja, das nicht. So ein Behaufen muss genauso übermenschlich sein, wie der Übermensch, aber muss Ameisen kaufen, das muss bleiben. Und er sagt, das ist noch nicht zu denken. Auf der einen Seite, das ist noch nicht geschehen, das können Sie sich an. Und er sagt, wenn dies zunächst im Denken geschieht, also im Denken, seinem eigenen Denken. So deshalb weil der Gegner auf dem Felde seine Stärke aufzusuchen ist, also im Geiste. Die beste Antwort auf den Hochverrat des Geistes gegen das Leben ist der Hochverrat des Geistes gegen den Geist. Und es gehört zu den hohen und grausamen Genüssen unserer Zeit, an dieser Sprengarbeit beteiligt zu sein. Und dann sozusagen kommt dieses Programm der Vernichtung des Geistes, wo er sagt, dass das Blut und elementare Kraft das Ungebildete, Ungeformte, Vulgäre, Niedrige muss über die Kultur siegen, muss die Kultur vernichten, muss sozusagen die Erziehung umkehren, die bürgerliche Erziehung umkehren, die empfindsamen Seelen umbringen, sozusagen den Menschen moralische Gefühle, ästhetische Gefühle und Urteilsvermögen austreiben. Der Mensch sozusagen darf nicht mehr der Ort sein eines Urteils seines, ein vernünftiges Seins, ein ästhetisches Seins, ein moralisches. Weil er ist ein sozusagen ein Schicksalsinstrument in einem Kampf, sagt Junge, der weder moralisch ist, noch ästhetisch, noch rational begründet. Diese Gestalten, die er sagt, von denen weiß man nur das eine. Erstens, dass sie sind und zweitens, dass sie kämpfen. Man kann nicht sagen, ob sie schön sind, man kann nicht sagen, ob sie gut sind, man kann sie nicht sagen, ob sie vernünftig sind. Das heißt, man hat keine Kriterien, um diese Gestalten zu beurteilen, aber diese Gestalten haben sie Kriterien, und zwar Lebenskriterien, um dich zu beurteilen. Es geht darum, auf welcher Seite du bist in diesem Kampf. Das ist diese Freund-Feind-Verschärfung. Ja? Das heißt, der Kampf ist dermaßen verschärft und übersteigt in seiner Größe dermaßen die Möglichkeit des menschlichen Urteils, dass ich überhaupt keine neutrale, beobachtende Position beziehen kann. Ich kann nicht sozusagen außerhalb dieses Kampfes bleiben, was dieser Kampf alles umfassend ist. Dieser Kampf ist total. Und das ist dieser Punkt der Totalität. Ja? Also die totale Mobilmachung, totale Kampf. Es gibt einfach keinen Platz, wo ich mich zurückziehen kann. Und das bedeutet, dass, ob ich das weiß oder nicht weiß, ich bin auf einer Seite immer schon. Man hat vielleicht immer noch die Freiheit, eine Seite zu wählen und auf der einen Seite, auf der anderen Seite zu kämpfen. Man hat aber keine Kriterien dafür. Und das heißt, in dieser Wahl, und das ist die einzige Wahl, die gilt, ja, alle anderen Formen der Wahl sind irrelevant, in dieser Wahl hilft keine Kultur, keine Erziehung, kein Wissen, keine Bildung, nichts. Ja, weil es alle Kriterien, die sozusagen die Kraft dieser Erziehung besitzen, versagen bei dieser Wahl. Das Einzige, was uns zeigen kann, ob wir richtig gewählt haben oder falsch, ist, ob wir zu Siegen gehören oder besiegen. Ja, das sind nur die Früchte und die Ergebnisse, die uns etwas sagen, aber nicht sozusagen die Voraussetzungen und nicht die Bewertung. Und das bedeutet, dass je instinktiver der Mensch ist, desto mehr Chancen hat er vielleicht eine richtige Wahl zu treffen. Das heißt, um dieser neuen Menschheit sozusagen zur Geburt zu verhelfen, muss man die Bildung der Institutionen der alten Gesellschaft so weit wie nur möglich zu zerstören und auch innerhalb der Gesellschaft sozusagen die Macht zu übergeben, primitiven, groben, elementaren Menschen. Ja? Das ist immer auch so eine Ankündigung des Nationalsozialismus. Weil diese Menschen durch ihre Feindschaft zur Kultur, durch ihre Feindschaft zur Bildung, eigentlich sozusagen eine Transformation einleiten können, die Kultur selbst zu der Kultur selbst nicht mehr fähig. Dann gibt es ja eine Diskretion ins Ästhetische und ich möchte diese Diskretion zunächst einmal folgen. Das heißt, politische Problematik, Problematik der Gewalt als solche, wird dann abschließend diskutiert in der nächsten Sitzung. Ich möchte jetzt einiges über das Ästhetische sagen. Er beginnt mit einem dieser Diskussion des Ästhetischen mit einem autobiografischen Bekenntnis, das aber nicht als solches explizit formuliert ist. Was ist es dem Bürger gelungen, das abenteuerliche Herz, wir wissen, das abenteuerliche Herz, das ist der Titel seiner autobiografischen Skizze, das heißt, das abenteuerliche Herz ist Jünger, ja, das ist das Absolvente. Davon zu überzeugen, dass das Gefährliche gar nicht vorhanden ist und dass ein ökonomisches Gesetz die Welt und die Geschichte regiert. Den jungen Leuten, die bei Nacht und Nebel das elterliche Haus verlassen, er ist ja geflüchtet, ja nicht wahr, als aus dem Haus, als Schüler, das Haus verlassen und sich einschreiben ließ in der Fremdenlegion und musste dann von seinem Vater, der nach Frankreich kam, sozusagen zurückgekauft. Das musste eine große Summe einzahlen, um ihn nach Hause zu holen. Also den jungen Leuten, die bei Nacht und Nebel das elterliche Haus verlassen, sagt der Gefühl, dass man sich auf der Suche nach der Gefahr sehr weit über See, nach Amerika, zur Fremdenlegion, in die Länder, in denen der Pfeffer wächst, entfernen muss. So werden Erscheinungen möglich, die ihre eigene überlegene Sprache kaum zu sprechen waren, sei es die des Dichters, der sich selbst dem Albatros vergleicht. Ja, das ist Baudelaire und Rimbaud, nicht wahr? Zitat: dessen mächtige für den Sturm geschaffene Schwingen, sowohl bei Baudelaire wie auch in einer anderen Variante bei Rimbaud, gibt es die Beschreibung, dass der Albatros da in einem gefrorenen See angefroren ist, ja, und nicht mehr fliegen kann. Der stumm geschaffene Schwingen einer fremden, windstillen Umgebung nur ein Ziel der lästigen Neugier sind, sei es die geborenen Kriegers, der als Tauge nichts erscheint, weil ihn das lebende Krämer mit Ekel erfüllt. Und so sagt er, es gibt noch eine Versuchung sozusagen des Romantischen, und das ist, würde ich sagen, Grüne Partei. Ja? Grüne Partei. Jetzt ist da eine Manifestation davon. So aber erlebten wir das Schauspiel des Triumphs der bürgerlichen Welt, in der Bestrebung zum Ausdruck kam, Naturschutzparks zu schaffen, Natur zu schützen, in denen der letzte Rest des Gefährlichen und des Außerordentlichen als Kuriosum erhalten wird. Es ist kein großer Unterschied zwischen der Erhaltung der letzten Büffel im Yellowstone Park und der Ernährung jener gut gefährten Menschenklasse, deren Aufgabe in der Beschäftigung mit anderen Welten besteht, also in Literatur und Kunst. Die einzige sozusagen Möglichkeit, aus dem Kunstghetto oder aus dem Literaturghetto auszubrechen, ist also nicht auszuwandern, sondern den Krieg ins eigene Haus zu bringen. Und sagt, das Einzige, was ihn erfreut hat, war der Krieg in Deutschland. Weil plötzlich wurde Deutschland interessant. Und also seit dieser Erfahrung des Krieges will er nicht mehr von Deutschland flüchten. Das heißt, das Gefährliche kommt nach Hause und entfaltet diese elementaren Kräfte, von denen man träumt. Mögen Sie einen dieses Rückfall in einer modernen Barbarei erkennen, also die Formulierung ist schon da, die anderen es als Stahlbad begrüßen, das ist Zitat aus einem Stahlgewitter, aus einem früheren Test. Wichtiger ist es zu sehen, dass sich ein neuer und noch ungebändigter Zufluss elementarer Kräfte unserer Welt bemächtigt hat. Und dann beschreibt er mit feuchten Augen die Verzückungen des ersten Todes, der ersten Toten im Ersten Weltkrieg. Nun, es gibt noch eine Passage, die ich Ihnen noch. Ne, das geht hier, glaube ich, weiter. Ich mache so einen Sprung. Ich komme ja nächstes Mal auf diese Texte zurück. Schließt aber das erste Kapitel ab mit der folgenden Bemerkung. Er sagt, dass dieser neue Menschentum oder das, was er sozusagen begrüßt und verkündet, das ist das, was christliche Mönche in ihren Visionen als Heraufkunft des Antichristen gesehen haben. Nur die haben es verdammt und er bejaht es. Weil ihn interessiert nicht die Theologie, sondern nur die Kriegskunst und nicht die Bewertung und die Interpretation, sondern der Sieg. Und es sind eben, noch einmal gesagt, die Deutschen, die der Welt diese Gestalt und diesen Sieg bringen müssen. Und dann gibt es ja ein Zitat, das ich als Überleitung zur abschließenden Passage auch zitieren will. Es gibt keine Regeln der Kunst in diesem Sinne. Also wie ist die Kunst, die diesem neuen Zeitalter angemessen wäre. Ein neues Zeitalter entscheidet, was als Kunst, was als Maßstab gelten hat. Das ist auch eine stalinistische Antwort. Als Antwort, als Stalin gerade im Jahre 32 wurde gefragt, welche Kunst passt ins neue Zeitalter und könnte eine sozialistische sein, dann sagt er, kann das nicht sagen. Sozusagen die Zeit sagt das. Es gibt keine Regeln. Das gleiche sagt Hitler bei der Eröffnung der ersten Aufstellung der deutschen Kunst im Jahre 36. Er sagt nur sozusagen, der Schneider schneidet nach Regeln, ja, und bringt mit jedem Jahr eine neue Mode. Aber der Künstler sozusagen tut das, was seine Rasse und sein Volk und sein Schicksal von ihm sozusagen verlangt. Sozusagen der Absage an jeder Formalismus. Das, was zwei Zeitalter unterscheidet, ist nicht der höhere oder geringere Wert. Das wird für die weitere Überlegung ein zentraler Punkt sein, was in nächster Woche sein. Das, was zwei Zeitalter unterscheidet, ist nicht der höhere oder geringere Wert, sondern die Andersartigkeit schlechthin. Das ist die berühmte Differenz. Ja, das andere. Ja. L'autre. Das sind alle Themen der französischen postmodernischen Philosophie. Daher heißt hier die Frage des Wertes anschneiden, Spielregeln einführen wollen, die nicht am Platze sind. Dass man etwa zu irgendeiner Zeit Bilder zu malen wusste, kann nur dort als Maßstab gelten, wo dasselbe dem ungenügenden Vermögen noch ein Ziel des Ehrgeizes ist. Dort lebt man von einem überzogenen Kredit. Wichtiger ist es, und das ist eine völlig heideggerianische Formulierung, ich weiß nicht, warum Heidegger plötzlich beginnt sozusagen gerade in Begriffen der Zeit Jünger zu kritisieren. Wichtiger ist es, die Stellen aufzuspüren, an denen unsere Zeit uns Kredit gewährt. Ja, das ist im Grunde absolut heideggerianische Formulierung. Naja, ich habe noch Zeit, ja, nicht wahr? Ich habe noch Zeit. Und in dieser Zeit möchte ich ganz kurz skizzieren, was gewährt uns eigentlich die Zeit. Ich mache so einen Sprung. Ich mache einen Sprung zu einer Paragraphen, der heißt die Ablösung des bürgerlichen Individuums durch den Typus des Arbeiters. Und das, es geht um die künstlerische und ästhetische Auswirkungen dieses neuen Menschenzyklus. Zunächst einmal sagt Junger, der Mensch verliert sein Gesicht. Und zwar wieso? Das Gesicht wird zur Maske. Das erreichen die Frauen durch die Kosmetik und die Männer durch den metallischen Ausdruck ihrer Gesichter, wegen dem Training in der Armee und in der Fabrik. Die heutigen Menschen haben überhaupt keinen Gesichtsausdruck. Ihre Gesichter sind Masken. Und nicht nur das, sondern sie tragen sehr oft Masken, zum Beispiel Gasmasken und viele andere Masken. Maskenhaftigkeit und Rückkehr zur Maske bedeutet der Verlust des Individuellen und Abwandlung des bürgerlichen Individuums. Das Gleiche kann man über den Körper sagen. Weil der Körper wird zunehmend durch den Sport gestaltet, bestimmt und gleichmäßig eben gestaltet. Das heißt, man verliert auch den Körper, man verliert den individuellen Körper. Der individuelle Körper wird Effekt einer Technik, nämlich einer Sporttechnik, und wird in diesem Sinne nicht mehr individuell. Das Gleiche passiert mit der Kleidung. Junger behauptet, dass die bürgerliche Kleidung verschwendet. Was für Deutschen besonders vorteilhaft ist. Es macht nebenbei gesagt, die bürgerliche Kleidung dem Deutschen besonders eine unglückliche Figur. Hieraus erklärt sich, dass man im Ausland mit unfehlbarer Sicherheit Deutschen erkennt. Der Grund dieser sehr auffälligen Erscheinung liegt darin, dass ihm mindestens jedes Verhältnis zur individuellen Freiheit und eben damit zur bürgerlichen Gesellschaft fehlt. Dies drückt sich aus in der Haltung aus, wo man ihn daher in der Rolle der Verjüngungs- oder Gesellschaftsreisenden antritt, erweckt der Eindruck einer eigentümlichen Verlegenheit und Ungelenkheit. Es fehlt ihm an Urbanität. Und so ist es ja gut gerade für die Deutschen, dass die bürgerliche Kleidung abstirbt und stattdessen kommen die Uniformen. Und die Formen, verschiedene Art Waren der sportlichen Kleidung, ist eine Form, eine Variante der Uniform, also Jeans. Ja. Aber jede Form sozusagen der sportlichen Bekleidung ist immer schon eine Uniform. Dann unterschiedliche Arbeitsuniformen, dann unterschiedliche diese Arbeitstechniken und so weiter und so fort. Also alle diese Uniformen, die zunehmend die visuelle Welt beherrschen. Und zwar dermaßen, dass er sagt, nicht unabschreckender ist, als die Menschen am Sonntag zu beobachten. Weil die Menschen am Sonntag wollen etwas Individuelles tragen, sind aber dazu nicht mehr fähig, weil die Kultur ist jetzt dermaßen verändert, dass der Mensch die Kompetenz völlig verloren hat, sich individuell zu kleiden. Also wo diese Menschen generell nicht als Typus auftreten, das heißt im Sport, Vereinen und so weiter, sondern einfach so durch die Straßen gehen, bieten sie so einen ziemlich widerwärtigen Anblick. Der Mensch, der individuell gekleidet ist, ist schlecht gekleidet. In unserer Zeit wird so auch so empfunden. Darüber hinaus wiederholt die berühmte These über die Auflösung der menschlichen Figur in der modernen Malerei, bejaht das und sagt, dass die Auflösung und Verschwinden des Menschen beginnt mit Impressionismus oder Kubismus in der heutigen Malerei, also so abstrakt wahrscheinlich, weil er sagt, völlige Verschwinden der menschlichen Figur, ist auch ein Zeichen dafür, dass das Mensch sozusagen nicht mehr zu ertragen, wieso er nicht mehr zu ertragen ist. Wir können sozusagen den Menschen nicht mehr anschauen. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass verschwinden soll. Wenn aber fotografische Porträts von den Menschen gemacht werden, von den heutigen, und verglichen werden mit dem, was früher war, dann merkt man, dass die Menschen überhaupt alle gleich aussehen. Sie haben überhaupt wiederum, also Fotografie, die objektiv den Menschen darstellt, zeigt unmittelbar, dass die Menschen haben nicht mehr Vieldeutiges in ihren Gesichtern, die für im 19. Jahrhundert, zum Beispiel bei Fotografie immer schon da waren. Sie sind sozusagen, sie haben keine Innerlichkeit, sie haben keine Psychologie, sie sind eindeutig. Und diese Eindeutigkeit bedeutet, dass sie einen Typus darstellen und keinen Mann, eben keinen psychologischen Menschen, keinen bürgerlichen Menschen. Aber wir lieben auch nur den Typus und überhaupt nicht das Individuum. Sagen wir, ein Beispiel, das er anführt, ist auch sehr überzeugend. Er sagt, niemandem wird sozusagen in den Sinn kommen, in unserer Zeit ein unikales Auto, individuelles Auto zu kaufen, das nur in einem Exemplar zu finden ist. Eher, wenn wir so etwas uns vorgeschlagen wird, lehnen wir das ab und werden so ein Vater auch nicht fahren. Was man will, ist eine gute Marke, aber gerade weil es gute Marke anerkannt ist und überall verbreitet ist und dass alle anderen Menschen auch die fahren können und dass es auch jederzeit ersetzbar ist. Diese Ersetzbarkeit, das ist für das Vater absolut zentraler Punkt. Ja. Die guten Dinge sind in unserer Situation nur diejenigen, die absolut ersetzbar sind. Also wiederum das, was zum Beispiel als Reproduzierbarkeit im technischen Zeitalter, was Benjamin beschreibt als eine Figur der Entfernung, als ein Aura-Verlust, er beschreibt Junger hundertprozentig positiv als Gewinnung einer, sagen wir, jenseitige Unsterblichkeit. Ja, also das, was ersetzt werden kann, ist gewissermaßen unsterblich. Wenn ich einen Mercedes habe und diesen Mercedes kaputt geht und ich bekomme einen anderen Mercedes, das hat für mich eine völlig andere Bedeutung, als wenn ich ein Renoir verliere. Und so auch der Mensch als Typus, und das ist der weitere Punkt für ihn, für seine Politik. Also der Verlust des Menschen ist nicht mehr zu bedauern. Weil indem der Mensch zusammen zum Typus geworden ist, der Mensch wird ersetzbar. Und ersetzbar bedeutet auch im Grunde unsterblich. Aber vor allem konzentriert sich Junger auf der Kino, Film, sagt Lichtspiel. Man sagt, das Lichtspiel, das an die Kunst unserer Zeit ist, sozusagen, der Ausdruck des Zeitalters. Erstens, weil es im Unterschied zum Theater kein einmaliges Erlebnis ist, sondern lässt sich überall und zu jeder Zeit gleich wiederholen, was das Prinzip des Typus entspricht. Dann, weil es überhaupt keine Qualität haben muss, weil es ging, dass viele Menschen es sehen, um als Gesprächsstoff und als wichtig zu gelten. Also die Massenverbreitung ist das Qualitätskriterium unserer Zeit. Es ist, sagt er, überhaupt falsch zu denken, dass es so etwas sein kann wie eine Qualität ohne Massenverbreitung. Dass man sagen kann, ein Ding ist qualitativ besser als ein anderes Ding. Weil Qualität des einen Dinges bezieht sich auf ein einmaliges Erlebnis. Einmaliges Erlebnis ist aber Figur des 19. Jahrhunderts, Figur der biblischen Gesellschaft. Das Erlebnis ist so viel wert, wie oft dieses Erlebnis wiederholt werden kann, reproduziert werden kann. Je mehr, desto besser ist das Ding. Ja, deswegen sagt er, eine Reklame, eine Werbung ist besser als ein Film. Ja, wenn das steht, öfter antrifft. Und stillbildet auch für den Film. Und also der Film ist sozusagen grundsätzlich besser als das Theater, weil er sich wiederholt. Aber vor allem sagt er das, was der Film eigentlich zeigt. Und sicherlich sind es Chaplin-Filme gemacht. Das heißt, dass die besten Filme zeigen den Untergang des Individuums in der technischen Welt. Und in der Tat Chaplin sieht sozusagen wirkliches Individuum. Ja? Oder beschreibt das und sagt, das Individuum kann sich in dieser neuen Welt des Typus, also der technischen Welt, nicht mehr orientieren. Er fällt sozusagen aus allen Dächern, er geht in die falsche Richtung, bedient die Maschinen alle falsch und so weiter. Und das Publikum lacht ununterbrochen. Das heißt, was bedeutet es zu lachen? Was bedeutet dieses Lachen überhaupt? Es ist die Freude des Typus über den Untergang des Individuums. Ja, sozusagen das neue Menschtum sozusagen feiert seinen endgültigen Sieg im grausamen Lachen sozusagen über von Chaplin verkörpert, das ist ein untergehender Fall. Und er sagt, es findet im Grunde eine Wiederentdeckung des Gelächters als einen Kennzeichen schrecklicher und primitiver Feindschaft statt, und diese Vorführung inmitten dezenter Zivilisation, inmitten sicherer, warmer und beleuchteter Räume sind durchaus vergleichbar Gefechtsvorgängen, bei denen man mit Pfeil und Bogen ausgerüstete Stämme durch Maschinengewehre beschießt. Also sozusagen diese grausame, fast römische Zeit, also das Vergnügen an dem Untergang des anderen, ja, weil der andere schon sozusagen unendlich andere ist. Und das größte Vergnügen aber, und das ist die Stelle, die mit einer gewissen Abwandlung dann Benjamin zitiert, auch als Quintessenz des Faschismus, am Ende seiner Reduzierbarkeit, technischen Zeitalter, technische Reduzierbarkeit, Kunstwerk im Zeitalter, technische Reduzierbarkeit, nämlich dass das größte Vergnügen besteht darin, doch alles in die Luft zu sprengen. Sondern alles zu vernichten. Das ist sozusagen die größte Lust, die größte Selbstbefriedigung. Und sozusagen, das ist für Benjamin das Faschistische schlechthin. Die Ästhetisierung des eigenen Untergangs, ja, sagt Benjamin, ist die Figur der faschistischen Intelligenz schlechthin. Naja, was Junger anbelangt, dann sieht er zwar in Chaplin sein, sozusagen, sein alter Ego, wie interessanterweise Chaplin in Hitler sein alter Ego gesehen hat. Das ist überhaupt sozusagen dieses Chaplin-Faschismus-Verhältnis, das ist auch so eine Sache. Ja. Im Grunde, was Chaplin im großen Diktator machte, er machte es unter besseren Hitler, ja, und effektvollsten, und mit großer Massenwirkung. Aber auch gut gleichzeitig, 1970. Also dieser Dialog ist sowieso interessant. Er sieht sich doch nicht als Chaplin. Ja? Er will auf der Seite des Siegers sein, das ist gleich eindeutig. Ja? Er will nicht nur dieses Individuum sein, das untergehen soll. Also das, was ich vorgestellt habe, das werden wir noch besprechen und präzisieren in der nächsten Stunde. Ich möchte nur ganz kurz abschließend ein paar Stichworte für die weitere Diskussion geben, für diejenigen, die bleiben wollen. Was ist es überhaupt? Also wo befindet man sich, wenn man sich nicht im Urteilsfeld befindet? Das heißt, wo befindet man sich, wenn man nicht beurteilt werden darf? Was ist das sozusagen? Das ist eine Zone. Diese Zone ist einfach absolut einfach zu benennen, sie ist ja auch sehr seltsam. Aber das ist die Zone der Kreativität. Ja, der Gott kann nicht beurteilt werden, weil die Welt mit allen seinen Gesetzen, ihren Gesetzen geschaffen hat. Deswegen, wir können alles beurteilen, aber nur den Schöpfer nicht. Das heißt, stelle ich mich in die Position des Schöpfers, also der Arbeit ist nichts anderes als der Schöpfer, als ich mich jetzt. Stelle ich mich in die Position des Schöpfers, entziehe ich mich dem Urteil. Entziehe ich mich dem Urteil auf der einen Seite, unterliege ich einem Urteil auf der anderen Seite. Jung ist ein Autor, der Bücher schreibt und verkauft. Was tun die Leute, wenn sie Bücher lesen? Sie arbeiten nicht. Also lesen Bücher in ihrer Freizeit. Was viele Junge im Grunde auch in dieser Beschreibung von der Sonntagsmasse, die besonders schlecht gekleidet ist und besonders grausam aussieht, er wird im Grunde Freizeit abschaffen. Er wird Freizeit abschaffen, er will den Konsumenten abschaffen, er will den Leser abschaffen. Ich würde sagen, das ist ein riesiges Programm zur Vernichtung des Lesers. Es ist nicht das Programm der Vernichtung des Staates oder der Vernichtung der Gesellschaft. Es ist das Programm der Vernichtung des Lesers. Der Mensch soll in einer Situation gesteckt werden, in der er nicht lesen kann. Er muss die ganze Zeit arbeiten. In dieser Situation bekommt der Schriftsteller eine völlig andere Position eines Führers und keine Autos. Das heißt, der Schriftsteller ist derjenige, der durch seine Fähigkeit, die Dinge richtig zu sehen, zu erraten, die neue Zeit zu erraten und so weiter, gibt Anweisungen dem Staat, dem Politiker, der Führung, der neuen Aristokratie. Und Juncker sagt, dass die neue Arbeitsgesellschaft ist eine aristokratische Gesellschaft. Na klar, das ist eine Kriegsgesellschaft sozusagen. Des Befehls, ja, und nicht des Vertrauens. Das heißt, der Schriftsteller stellt sich in eine völlig andere Lage, gesellschaftliche Lage. Und das ist im Grunde das, was Juncker wollte, das ist, was in der Sowjetunion geschehen ist, schon zu dieser Zeit. Und sicherlich kommen wir in eine völlig neue Lage. Eben in eine Lage, wo man befehlen kann, und das ist die Errungenschaft. Darum geht es, man befehlen kann, Bücher zu lesen. Das ist aber auch geschehen im Falle von Jungen, weil der Arbeiter, wie auch totale Mobilmachung, wurden in so vielen Auflagen gemacht und per Befehl an die deutsche Armee verteilt. So dass jedes Offizier musste das Buch zumindest erwerben. Genauso wie in der Sowjetunion. Das heißt, nicht der Leser bestimmt über den Autor, sondern der Autor bestimmt über den Leser. Das ist die höchste Frage. Das ist die höchste Frage der Literatur. Jemanden zu befehlen, meine Bücher zu lesen, und zwar ständig, meine Bilder zu sehen. Ja, können Sie sich vorstellen, dass ich einfach als Künstler Macht hätte, die ganze Bevölkerung des Landes zu befehlen, sagen wir jeden zweiten Tag 4 Stunden meine Bilder anzusehen und zu kommentieren. Das wäre die höchste künstlerische Freiheit. Also im Grunde, das hat ja das hat Arno Brecker weitgehend erreicht und Leni Riefenstahl. Das heißt, die Unterwerfung des Konsumenten unter den Produzenten, die Unterwerfung der Gesellschaft unter den Schöpfer, die Unterwerfung des Lesers unter den Autor, die Unterwerfung des Betrachters unter den Künstler. Das ist das Programm. Mit welchen Schwierigkeiten dieses Programm konfrontiert wird, das hat die Zeit gezeigt. Das haben auch die Menschen aber schnell gesehen. Nämlich, verschwindet der Konsum, verschwindet der Wille zur Produktion irgendwie. Das war eine wunderbare, sicherlich und prophetische Beschreibung der neuen Gesellschaft von Zip Juncker, von Orwell, 1984. Man beschreibt es oft als System der Überwachung und so weiter, das es zum Teil war. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist folgendes. Der Orwell beschreibt das Absterben der Produktion als Folge der Abschaffung des Konsums. Die Menschen weder Zeit noch Kraft haben zu konsumieren, besteht auch kein Sinn, etwas zu produzieren. Ja? Deswegen alles zerfällt. Ja? Ich weiß nicht, ob das Buch wurde wahrscheinlich von vielen gelesen. Das ist ständig beschrieben, die Schäbigkeit dieser Kultur, die immer weiter zerfällt. Das ist eine typische sozialistische Schäbigkeit. Ja, dadurch kommt, dass das, was gemacht wird, wird nie benutzt. Aber auch über die Benutzung wird nicht nachgedacht. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Produktion noch dort angekurbelt wird, wo die Gesellschaft ist nicht monoton, nicht gleichmäßig, sondern diversifiziert ständig ihr Konsum. Amerika ist ja das offensichtlichste Beispiel. Das Land, in dem sozusagen der Konsum am diversifiziertesten ist, am innovativsten ist und am merkwürdigsten ist, bietet die meisten Stimuli für die Entwicklung der neuen Formen der Produktion. Die Gesellschaften, die mehr oder weniger uniform sind, wo die Menschen gleich vergleichbar sind, gleichermaßen sich kleiden, ungefähr gleich sich bewegen, ungefähr gleiche tragen, ungefähr gleiche Wohnungen haben, ungefähr gleiche Vorlieben haben und so weiter, kann die Wirtschaft nicht so gut entwickeln, weil alles wird sozusagen in gleichen Zyklen gleichmäßig verbraucht. Und so entsteht überhaupt kein sozusagen Sinn, auch Produktion zu verändern oder innovativ zu sein. Das ist etwas, was ich würde sagen, nur, aber auch in groben Zügen, nach dem Krieg Bataille gesehen hat. Das war eigentliche Kunstart, eigentliche Kunst, eigentliche Ästhetik, besteht in Konsum, Verschwendung und Verlust und Gebrauch und Verbrauch der Dinge und nicht in der Produktion. 20er und 30er Jahre, 10. 20er und 30er Jahre, also die erste Phase der klassischen Moderne, ist generell charakterisiert über eine unglaubliche Überbewertung der Produktion im Vergleich mit dem Konsum. Die konsumierende Klasse, das heißt Aristokratie, reiche Bürgertum, mussten verschwinden. Das Ganze musste verwandelt werden in eine ständig arbeitende, schöpferische Maschine. Aber wenn man ständig schöpft, ist man irgendwann erschöpft, sozusagen. Aber was tut man mit den Produkten? Diese Produkte müssen vernichtet werden. Und die einzige Möglichkeit der Vernichtung dieser Produkte einer solchen Gesellschaft ist der Krieg. Das heißt, diese Gesellschaft, das hat auch Orwell gesehen, die eigentliche Konsummöglichkeit ist der Krieg. Das heißt, die absolute Arbeitergesellschaft sind die Kriegsgesellschaften gleichzeitig, weil sie die Güter nicht anders verbrauchen, das heißt vernichten und konsumieren können, das ist alles natürlich, als durch die pure materielle Zerstörung. Das heißt eben durch die Kriegshandlung.
Wahrscheinlich haben Sie gesagt, ich habe es nur gehört, die Idee, den Leser abzuschaffen und gleichzeitig diese Idee nur verwirklichen zu können, indem man ein Buch schreibt, das nur gelesen werden muss. Was durch jede Propagandasendung eigentlich zu der Zeit schon wesentlich eleganter und einfacher zu haben war. Also das erscheint mir ein bisschen altertümlich, weil wir ja auch ein Selbstbewusstsein zu sein. Ja. Also wenn wir also derzeit, wie wir den Befehl lesen müssen, müssen die wiederum lesen und auch nicht arbeiten. Ja. Und gab es dort sehr einfach mehrere Methoden, um das also lesen. Also Lesen wird hier immer so unmateriell dargestellt. Ich halte Lesen ja für eine harte Arbeit, das ist auch von mir. Ja. Und deswegen möchte ich von jedem gar nicht das Wissen nicht teilen. Das Lesen Konsum bedeutet, immer gleich bedeutet es Konsum.
Ja, aber wenn Sie sagen Lesen, das ist ein individuelles Erlebnis. Das heißt, es ist ein psychologischer Prozess, der sozusagen einmalig in Ihrem Bewusstsein stattfindet. Das ist eine bürgerliche Vorstellung von Lesen. Lesen bedeutet Instruktionen lesen und gleich machen. Ja? Das heißt, der ideale Text ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung für eine Maschine. Ja? Man tut das und man bedient das. Wenn man nur erlebt, ja, das führt zu nichts. Ja? Das ist das Blatt. Dieses Buch, er sagt das. Das ist so eine Provokation innerhalb der schon existierenden Kultur. Ja? Das heißt, er sagt, ich kämpfe sozusagen im Bereich des Geistes, weil dieser Bereich des Geistes nicht abgeschafft ist.
Ja? Ich meine, es ist auf jeden Fall viel zu dick für das, was er will. Ja,
Nein, er will das nicht. Er will sozusagen, das ist diese Sprengung. Ja? Das heißt, es ist eine Bombe. Ja, das ist das letzte Buch, ja, wenn man will. Ja? Oder eine des letzten. Es ist eine Sprengung, die sozusagen die Kultur sprengt, ja, und eine neue Zeit einleitet, in der solche Bücher nicht mehr nötig sind. Ja. Es sind nur die Texte nötig, die entweder effektiv vollzogen, und zwar repetitiv, effektiv und repetitiv verwirklicht werden können, das heißt Anweisungen im Grunde, ja, Befehle, die ausgeführt werden müssen, an anderer Stelle sagt Jünger, alle Bibliotheken, alle Bücher inklusive Goethe und so weiter müssen vernichtet werden.